Ich lese aus Jesaja 55, Verse 8 bis 11. Gott sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe.
Guten Morgen miteinander. Ich finde es mega lässig, dass ich heute Morgen da sein darf und einfach auch mit euch der Gottesdienst da auch feiern darf. Ich habe euch heute Morgen ein Thema mitgebracht. Kannst du vielleicht gerade die erste Folie da hinten anschmeißen? Gott sieht ganz anders. Und das ist meine Herzenssache, was ich euch heute mitbringe. Weil die Predigt, was ich euch heute Morgen weitergebe, die ist im Rahmen von einer übergemeindlichen Predigtreihe. Weil mir fünf Prediger aus dem Oberbasel bieten, wenn uns so gesagt, hey, wir möchten mal miteinander einfach einmal eine Predigtreihe machen und wir predigen über unsere Herzenssache, über unsere Herzenssache, die wir fürs Baselbiet auch haben. Und meine Herzenssache, die hängt mit dem Vers aus 1. Samuel 16, Vers 7 zusammen. Ich weiß nicht, gibt es eine Fernbedienung von mich oder soll ich einfach jedes Mal winken? Also ich winke auch jedes Mal, wenn man sonst weiterschalten muss, ist für mich auch kein Problem. Sammy, das kriegen wir nach, oder? Ich winke einfach jedes Mal nach oben, dann tust du jedes Mal eins weiterdrücken. Ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ich winke gerade schon mal das erste Mal. Ein Mensch, der sieht, was vor Augen ist, aber der Herr, der sieht das Herz an. Guck mal, Sammy, ich bin doch nicht mehr freundlich, ich winke doch nicht mehr zu. Ich schalte jetzt selber weiter. Und mit diesem Vers hängt meine Herzenssache zusammen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der aber sieht das Herz an. Das zeigt mir zutiefst, dass Gott anders sieht. Er sieht anders als ich und er sieht weiter als ich. Und in der Auseinandersetzung mit dem Vers bin ich auf die Geschichte gestoßen. Na, ich wink, glaub wieder. Bin ich auf die Geschichte gestoßen von einem Stradivari-Cello. Der Cellist vom Los Angeles Philharmonica hat sein 3 Millionen Dollar teures Instrument draußen auf der Veranda vergessen. Und ihr wisst ja, Gelegenheit macht Diebe, manchmal auch Liebe, aber in dem Fall Diebe. Und der Dieb hat das mitgenommen, das Cello, hat gedacht, hey cool, ich werde jetzt auch ein großer Cellist. Und er konnte dann mit diesem Cello nichts anfangen. Und so ist dann dieses Cello dann auf dem Müll deponiert worden. Ein 3 Millionen teures Instrument landet auf dem Müll, weil der Dieb den wahren Wert von dem Instrument nicht sieht. Der erste Punkt, Schein oder Sein. Mit unserer Beurteilung, die wir von Sache oder von Menschen haben, da können wir ganz schnell mal irren. Ein Mensch, der sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr, der sieht das Herz an. Mit diesen Worten, da ermahnt Gott den Prophet Samuel dazu, dass er sich nicht zu sehr an seine eigenen Vorstellungen festklammern soll. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen, ein paar Verse vorher, bevor die Worte an Samuel gesprochen werden. Da wird nämlich der König Saul wird verworfen. Und der Saul, dieser König Saul, das war eine beeindruckende Gestalt. Ein Kopf größer als alle anderen. Und so hat er alle beeindruckt. Das ganze Volk, inklusive auch den Propheten Samuel. Und als dann der Saul von Gott verworfen wird, da finde ich eine Aussage von ihm ganz interessant. Da sagt der Saul, wo ihm der Samuel das weitergibt, ich habe gesündigt, wiederholte Saul. Aber bitte stell mich jetzt nicht bloß vor den Sittenoberhäuptern meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, deinen Gott, anbete. Der Saul will den Schein wahren. Alle sollen hier glauben, hey, oh, der Saul, der ist beeindruckend. Der glaubt an Gott. Aber hört mal genau hin. Den Herrn, deinen Gott. Nicht meinen, auch nicht unseren Gott, sondern deinen Gott. Im Saul war hier an der Stelle das Ansehen vor den Menschen, die ihn gesehen haben, wichtiger als wie das Ansehen, das er vor Gott hat. Wie weit er da von Gott entfernt war, das lasse ich mal dahingestellt, weil ich glaube, auch da wieder, ich mut mir da kein Urteil zu, aber es lässt einiges darauf schließen, hey, dieser Mann war nimmer wirklich nah mit Gott unterwegs. Und hier möchte ich dir eine Frage stellen. Wie kannst du sicherstellen, dass du vor Gott und nicht vor Menschen gut darstellen willst? Dass es ein Sein vor Gott ist und eben nicht ein Schein. Der zweite Punkt, falsche Erwartungen. Gott schickt das Samuel dann nach Bethlehem. Saul ist verworfen worden, aber der Samuel, der hängt noch fest an seinem Bild vom König Saul. Da, ein Kopf größer als alle anderen. Der hängt daran fest. Und er sucht wieder nach jemand mit so einer beeindruckenden Gestalt. Und dann sagt Gott zum Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da warnt Gott der Samuel dort davor, ein vorschnelles Urteil zu fällen. Und das gilt auch für uns heute. Und ich meine jetzt nicht nur einfach nur einzelne Menschen, sondern ich meine hier an der Stelle eben auch Gruppe oder auch ganze Bewegungen. Da haben wir ganz schnell irgendwelche Vorstellungen im Kopf. Oh ja, weil der jetzt sich so und so verhält, der wird von Gott gebraucht. Aber wie sieht jetzt jemand aus, der Gott brauchen kann? Typ Ritter, strahlende Rüstung auf weißem Pferd. Die Vorstellung hätte Samuel gehabt. Er hat so die Vorstellung gehabt, oh ja, der neue König, der muss auf jeden Fall wieder königlich aussehen. Wo läufst du da Gefahr, dass du, wie der Prophet Samuel, erwartest, dass da zunächst mal was Sichtbares da sein muss? Eine sichtbare Begabung, eine sichtbare Gestalt von einem Mensch. Und dass du nicht mehr darauf schaust, wie Gott eigentlich der andere sieht. Wie kannst du selber sicherstellen, dass du nicht auf das Äußere achtest, sondern auf das Potenzial, das Gott in den Mensch innegelegt hat? An der Stelle ist für mich immer der erste Punkt, hey, ich bete für den Mensch. Ich höre auf, mich über jemanden aufzuregen und bete für ihn. Ich segne ihn. Ich habe da mal, wo dann damals die Maul- und Klauenseuche umgegangen ist, BSE gehört. Beten, segnen, essen. Ich bete für den Mensch, ich segne diesen Mensch und danach sind meine Vorurteile für den Mensch gegessen. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Ich habe das immer wieder erlebt, wie mein Blick auf Gott auch der Blick auf die Menschen verändert. Das ist was ganz Wesentliches, dass man aufhört zu sagen, der müsste doch jetzt eigentlich genau so sein. Und dass man sagt, okay, Gott, bitte zeigt mir, wie ist der Mensch? Und was hast du mit dem Mensch davor? Als drittes, unsichtbar und doch da. Gott sieht anders. Und er sieht Dinge, die für uns oftmals noch unsichtbar sind. Und er fordert uns an der Stelle immer wieder neu heraus, dass wir unsere Sicht korrigieren lassen. Ich finde das herausfordernd. Da wird es nämlich ganz persönlich, dieser eine Vers, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das betrifft nicht die anderen. Das betrifft dich ganz persönlich. Gott fordert dich ganz persönlich heraus zu sagen, hey, ich lasse mich auf Gottes Sicht ein und nicht, was andere sagen, nicht auf das, wie ich das selber sehe. Gott will in dir was zum Vorschein bringen, was du selber nicht siehst und was andere in dir wahrscheinlich auch noch nicht sehen. Sei es jetzt deine Familie, deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Gott hat in dir ein Potenzial angelegt, das erst zum Vorschein kommt, wenn du dich ganz von ihm abhängig machst. Weil er sieht dieses Potenzial, er weiß, was er mit dir machen kann. Und an der Stelle denke ich da an einen, der auf dem Wasser gelaufen ist. An den Petrus. Hey, hättet ihr gedacht, dass jemand auf dem Wasser laufen kann? Ja klar, wenn es gefroren ist, sicher. Nein, Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, weil er sich ganz von Jesus abhängig gemacht hat. Er hat sich ganz auf das verlassen, was Jesus zu ihm sagt. Und durch das konnte er Sachen machen, die weder er noch andere in seinem Leben gesehen hattet. Und an der Stelle ist da für mich wichtig geworden, dass wir durch Gott Sachen machen können, eben die wir gar nicht sehen, die keiner sehen kann. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann ist das bisherige komplett vergangen. Bist du dazu bereit? Das Alte hinter dir zu lassen? Oder klammerst du noch dran fest? Du bist noch nicht perfekt. Ich übrigens auch nicht. Aber wenn du Jesus folgst, dann beginnt Jesus damit, dich in dieses Bild hinein zu verändern. Das Wort ist so unbekannt, das hat meine Rechtschreibkorrektur nicht gekannt, hat es mir immer wieder rot anmarkiert. Hinein verändern. Dich in dieses Bild hinein verändern, das Jesus schon von dir hat. Psalm 139, lest den mal. Schon bevor wir gemacht worden sind, hat Gott von uns ein ganz klares Bild gehabt. Gott möchte uns da dazu bringen, dass wir das volle Potenzial entfalten können. Dass das alles zum Vorschein kommt. Aber die Veränderung, die lässt sich nicht erzwingen. Ich habe da schon so ein paar Versuche hinter mir. Wenn man da in der Geschichte vom David mal weitergangen, er wird ja dann später von Samuel gesalbt. Samuel hat dann da doch noch gesagt, okay, ich höre auf Gott. Und dann ist ja diese Geschichte David Goliath und dann bietet ihm der König Saul, der bleibt ja immer noch König, seine Rüstung an. Und David sagt, nein, ich kann da drin nicht laufen. Ich habe so einen Moment in meinem Leben immer wieder gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann in dieser Rüstung, die mir da andere anbietet, wo mir andere davon erzählen, oh, das ist super, das klappt bei mir wunderbar, ich kann in der Rüstung nicht laufen. Und ich möchte euch dort von einer dieser Rüstungen erzähle, die ich mir da versucht habe anzulegen. Einmal hat ein Prediger davon erzählt, ja, ich stehe jede Nacht auf und bete eine Stunde. Also hat der Clemens gesagt, ja wunderbar, dann stellen wir uns mal unser Ross parat in Rufweite, dass direkt Herreiter kommen, sobald ich dort mal meinen Pfiff ausübe. Und da meine glänzende Rüstung, darf ich gerade mal die nächste zweimal bringen, so habe ich auch schon parat gelegt, so richtig schön ordentlich, einfach noch kurz der Helm drüber, der Harnisch anlegen und kann es losgehen. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir sogar noch einen Wecker gestellt. Das passt ganz gut, es war nämlich, glaube ich, 3 Uhr morgens. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und mitten in der Nacht ist dieser Wecker explodiert. Ich habe da so im Halbschlaf irgendwie einen Wecker gesucht, habe dieses blöde Piepteil ausgeschaltet, habe mich umgedreht und habe weitergeschlafen. Die Rüstung hat mir nicht gepasst. Kennst du diese Momente, wo du versuchst, jemand anders zu sein? Gott will nicht, dass du jemand anders bist. Gott will, dass du der bist, den er sieht, den er in dir sieht. Gott will von mir einfach, dass ich Clemens bin. Ich muss nicht ein Max und auch kein Moritz sein. Oder sucht euch jemand anders aus oder sagt, oh, das wäre noch cool, wenn jetzt der da vorne stehen würde. Nein, Gott will, dass ich der bin, zu dem er mich erschaffen hat. Mit all meiner Stärke, mit all meinen Begabungen, aber auch mit all meinen Begrenzungen, mit all dem Unfertigen, was in meinem Leben ist. Mit all dem möchte er mich gebrauchen. Übrigens euch auch. Bei mir löst das eine Freiheit aus. Spürt er das, wenn er sagt, hey, ich muss nicht jemand anders sein? Ich muss nicht... Das ist so wichtig, zu sagen, hey, ich darf einfach der sein, zu dem Gott mich gemacht hat. An der Stelle geht es um mich, dass wir vor allem für Gott bereit sind. Dass ich bereit bin, mich von Jesus abhängig zu machen. Immer wieder bete, hey Jesus, setz du dich auf den Thron von meinem Leben. Wisst ihr, wie schnell ich da wieder selber draufsteige? So ganz schnell, da mal wieder eine Stufe, zwei Stufen und dann setze ich mich wieder drauf. Und dann muss ich wieder zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, setz du dich drauf. Es geht um dich, es geht darum, dass du auf der Thron von meinem Leben sitzt. Und dass du sagst, wohin mein Leben gehen soll. Gott hat uns wunderbar gemacht. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und wenn du willst, dass Gott dieses volle Potenzial zum Vorschein bringt, dann bet doch da dafür. Ich glaube auch, eben gerade, wenn du jetzt sagst, hey, das ist was, wo ich immer wieder mitkämpfe, dann nutz doch nachher diese Zeit im Lobpreis. Geh nach hinten und lass für dich beten. Sag, hey Gott, ich wünsche mir das so sehr und ich kämpfe da damit. Ich habe da immer wieder meine Lieblingssünde, über die ich wieder drüber stolper. Also ich habe da so eine. Vielleicht ist bei dir ähnlich. Und manchmal setzt dann Gott was Neues frei. Manchmal räumt Gott dann einfach diese Lieblingssünde aus dem Weg und sagt, hey, das ist jetzt vorbei. Oder sagt, hey, ich tue in deinem Leben was ganz Neues zum Vorschein bringen. Und manchmal sagt er, hey, ich mache dich einfach besser in dem, was du schon kannst. Oder du darfst einfach treu deinen Weg mit mir weitergehen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Ganz grundsätzlich geht es mir da an der Stelle darum, zu überlegen, was kannst du selber tun, um offen für Gottes Rede zu sein? Was kannst du dafür tun, dich immer mehr von Jesus abhängig zu machen? Ein vierter Punkt noch. Gott schaut auf dein Herz. Die Geschichte vom David, die zeigt mir, dass Gott ganz, ganz tief auf unser Herz schaut. Und woran mache ich das fest beim David? Das erste, der David dient. Weil direkt nach seiner Salbung wird der David an den Hof vom König Saul gerufen. Und nicht als Azubi, so als Prinz, hey David, du wirst mal König. Sondern als Musiker. Also nichts gegen euch Musiker, macht das wirklich königlich. Aber König ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Und der David ist bereit, sich darauf einzulassen, dem Saul hier einfach zu dienen. Und als zweites, der David wartet und nimmt sich die Krone nicht selber. Der David hätte jetzt anfangen können, ich mache jetzt eine Revolution. Ich sammle möglichst viele Krieger und kämpfe gegen den König Saul, dass ich den besiegen kann und dann werde ich König. Da ist ja genau das, wozu ich gesalbt worden bin. Er selber hätte das in der Hand gehabt. An zwei Stellen wird uns berichtet, dass David die Möglichkeit gehabt hätte, den Saul zu beseitigen. Aber wisst ihr was? Der David sagt, hey, ich lege mein Leben in die Hände Gottes. Und deswegen warte ich aber auf den Zeitpunkt, der Gott gibt und nicht auf den Zeitpunkt, den ich selber mache. Weil David Gott an die erste Stelle gesetzt hat und auch bereit war, im Kleinen treu zu sein, konnte Gott ihn gebrauchen. Und an der Stelle ist mir in meinem Leben was ganz wichtig geworden. Nämlich dieser eine Satz, tu lieber treu und leidenschaftlich was Kleines, als vor lauter Überforderung die große Dinge erst gar nicht anzufangen. Gott geht es nämlich zu allererst um dein Herz. Gott schaut zuallererst auf das Herz, das da hinter deiner Wolke zum Vorschein kommt. Er kann da manchmal wie den Reißverschluss einfach runterziehen und sagen, hey, jetzt darf da dein Herz langsam und sicher auch nach außen kommen. Und an der Stelle finde ich das noch so wichtig, dann zu sagen, oh ja, der David, oh, großes Beispiel, oh ja, da muss ich nachfolgen. Kennt ihr das, so diese großen Beispiele oder so dieser Gedanke, oh ja, wenn ich Jesus ganz nachfolge, dann muss ich in die Mission gehen. Oder wenn ich Jesus ganz nachfolge, dann muss ich auf jeden Fall das anfangen oder das sein lassen. Und dann sind es manchmal so riesige Berge, wo man denkt, oh Scheibe, das kriege ich nie hin und dann lasse ich es doch gerade bleiben. Ich hatte an der Stelle bis vor kurzem auch noch eine ganz persönliche Blockade. Die möchte ich euch noch kurz erzählen. Wer von euch war schon mal in einem Alpha Live? Hey, cool. Ich auch. Und ich habe mich in einem Alpha Live bekehrt. Und in einem Alpha Live, wo jedes Jahr durchgeführt worden ist, wo jedes Jahr 20 bis 40 Leute gekommen sind. Und dieses Bild hatte ich in meinem Kopf. Und da, als ich aus dem Studium rausgegangen bin, habe ich das immer noch im Kopf gehabt. Oh ja, Alpha Live, oh, das wäre mal wieder cool. Und ich denke, ja, 20 bis 40, das kriege ich nicht hin. Aber 10 Außenstehende wäre doch cool. Und es hat mich blockiert, weil, hey, woher kriege ich die 10 Außenstehende? Gemeint, oh, oh, Alpha Life, oh, wäre schon mal wieder cool, aber oh, nicht so wirklich. Und hat es immer wieder blockiert und wieder blockiert. Und Gott hat das gesehen und ist mit mir dran geblieben. Hey, und wisst ihr was? Jetzt habe ich kein Alpha Life mit 10 Leuten gemacht. Auch nicht mit 8, auch nicht mit 6, sondern mit 4. In Hauskreisgröße. Mega cool. 2 Frauen aus der Gemeinde mit 2 Männern noch. Und jetzt hat sich einer bekehrt. Wow! Halleluja! Es waren keine 10, es waren keine 20, es waren 4. Und 2 davon waren schon mit Jesus unterwegs. Und Gott schätzt die kleinen Schritte. Und manchmal kommt aus einem kleinen Schritt was Großes. Ich habe ja diese Geschichte auch hier mitgemacht. Ein Stück weit in Sissach während meinem Praktikum, wo ich hier das erste Mal zum Prediger war, weiß ich noch, da war das schon das Thema, dass man mal neu baut. Das sind viele, 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 viele kleine Schritte zwischendrin wieder gelaufen. Und dann zwischendurch kam dann ein ganz großer Glaubensschritt. Hey, aber glaub doch nicht, dass immer nur diese großen Glaubensschritte von Gott gesehen werden. Behaltet das bei, diese kleinen Schritte im Glauben auf Gott immer wieder zu gehen. Gott sieht anders. Ich gehe zurück zum Cello. Dieses Cello habe ich mir auch ein Stück weit deswegen rausgesucht, weil ich das so wunderbar finde. Aber gerade Gott sieht euch anders an. Da ist jemand, der alles dafür tut, um euch von Gott wegzureißen. Für Gott seid ihr übrigens extrem wertvoll. Habt ihr das schon mal gehört? Ich glaube so 2-3 Mal wahrscheinlich. Aber da ist jemand, der möchte euch da aus seinen Händen reißen. Und am Ende landet dein Leben auf dem Müll, so wie dieses Cello. Und dann hat Gott alles gemacht, damit du vom Müll wieder runterkommst. Und nicht einfach nur runterkommst, sondern dass dein Leben wieder vorhergestellt wird und dass mit dir als wertvollem Instrument wunderschöne Melodien in dieser Welt gespielt werden können. Und genau das ist mit diesem Cello passiert. Da ist eine Frau gekommen, ist von der Arbeit gekommen und hat das Cello auf dem Müll liegen sehen. Und denkt, oh, damit kann man noch was anfangen. Und wisst ihr, was sie gedacht hat? Könnt ihr das erkennen? Das ist ein CD-Regal. Super, oder? Auch wieder gefüllt mit ganz viel Musik, dieses Cello. Sie hat es zum Glück nicht mehr geschafft, das dann umbauen zu lassen, sondern sie hat es letztlich dann zurückgegeben in die Hände von dem Mann, der mit diesem Cello richtig gut umgehen kann, der damit wunderbare Melodien spielen kann. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Mit dem allem, was ihr an Fülle gehört habt, hey, Gott sieht anders. Und egal, wie ihr manchmal über euch selber denkt, wie andere über euch denken, Gott sieht euch anders. Er sieht in euch ein wertvolles Instrument, auf dem er wunderbare Melodien spielen möchte. Und als Gemeinde ist das genau das, wo wir doch dran arbeitet, dass wir Stück für Stück daran arbeitet, das volle Potenzial von Menschen zur Entfaltung zu bringen. Dass wunderbare Melodien in diese Welt hinausgespielt werden. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr ein Instrument seid, das diese Melodie Gottes in die Welt hinausträgt und andere lustig macht und sagt, jawohl, das möchte ich auch erleben, das möchte ich auch, dass Gott aus meinem Leben diese wunderbare Melodie hinaus klingen lässt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir von dir als absolut wertvoll angeschaut werdet. Ich danke dir dafür, dass du in uns dieses unglaublich große Potenzial reingelegt hast und dass du alles daran setzt, dass wir diese Melodie wieder spielen können. Und ich danke dir auch dafür, dass du mit uns einfach in der Geschwindigkeit gehst, wie es möglich ist. Und dass du nichts erzwingst, sondern dass du vor allem diese Beziehung zu dir an erster Stelle setzt. Das ist so gut, Herr. Alles andere können wir einfach mal beiseite legen und sagen, hey, Jesus, ich komme ganz vor dich, ich komme vor deinen Thron und ich möchte einfach vor dir sein, weil du mich einfach als unglaublich wertvoll anschaust. Danke, Jesus, dass wir jetzt auch in diese Lobpreiszeit einsteigen dürfen, mit diesem Blick auf dich. Mit diesem Blick, wie wertvoll wir vor dir sind und dass du ganz anders siehst. Dass all das, was uns da vielleicht auch gefangen hält, jetzt einfach vor dir abgelegt werden darf und dass wir so vor dich kommen dürfen, wie wir sind. Herr Jesus, und du siehst, wo da vielleicht auch Fragen aufgebrochen sind, wo eine Sehnsucht da ist, das zu erleben, dann möchte ich dich doch auch bitten, dass du das ganz neu in Angriff nimmst. Herr Jesus, und da, wo Menschen auch da sind, wo auch sagen, hey, das ist für mich ganz neu, die Sache mit Jesus, da bitte ich dich, dass du auch nochmal anrührst, dass du die Herzen anrührst und ja, auch den Mut schenkst, für sich beten zu lassen. Danke, Herr, dass wir jetzt einfach vor dich kommen dürfen. So wie wir sind.